Mit welcher Begründung haben denn die Hooligans ihren Aufmarsch in Erfurt jetzt verschoben?
Der Aufmarsch in Erfurt am 15. März, also eigentlich am kommenden Samstag, sollte einer von zwei Aufmärschen sein, mit denen dieser Verein Gemeinsam Stark Deutschland das erste Mal wirklich in die Öffentlichkeit treten wollte. Der erste Aufmarsch war in Ludwigshafen im letzten Monat, im Februar. Und Erfurt sollte eigentlich das Versprechen, wie sie es ausdrücken, einlösen, auch endlich mal im Osten der Republik aktiv zu werden. Bis vor kurzem hat Gemeinsam Stark Deutschland noch zu diesem Termin mobilisiert. Dann wurde auf einmal gesagt, der ist verschoben, du hast es gerade angedeutet, aus dem Grund, dass am Samstag und am Sonntag in Wuppertal und Hamburg zwei Salafistenkundgebungen sind, zu denen sie jetzt mobilisieren, um, wie sie sich ausdrücken, den Salafisten direkt die Stirn zu bieten, also dahin zu gehen, wo das Feindbild, was sie propagieren, auch aktiv ist. Und ich glaube, wenn man sagt, irgendwie jemanden direkt die Stirn zu bieten, ist das nur so ein bisschen verklausulierter Aufruf zur Gewalt. Und da müssen wir gucken, was am Wochenende in Wuppertal in Hamburg passiert.
Es sind jetzt schon, ich sag mal, Informationen durchgesickert. Auf einem Blog wurde schon veröffentlicht, dass es einen neuen Termin geben würde. Kann man dazu schon was Näheres sagen?
Der neue Termin ist eine offizielle Anmeldung bei der Stadt für Ostersamstag, den 4. April. Ursprünglich, also jetzt geplant am Samstag, jetzt am kommenden Samstag, war eigentlich ein Aufmarsch durch die Stadt, durch die Innenstadt. Die jetzt angemeldete Route von Gemeinsam Stark Deutschland sieht vor, dass sie sich am Domplatz treffen, über die Andreasstraße quasi einmal um den Petersberg ziehen, um dann auf dem Domplatz die Abschlusskundgebung zu machen. Alles, was darüber hinaus an Informationen existiert, darüber weiß ich nichts und da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt.
Ich habe es eben in der Anmoderation schon mal so ein bisschen angedeutet, wie sich das verhält mit Hogesa und Gemeinsam Stark Deutschland und wie sich das auseinander entwickelt hat. Gibt es jetzt eigentlich Unterschiede? Also inwiefern unterscheidet sich jetzt dieser Gemeinsam Stark Deutschland e.V. von dieser Hogesa-Bewegung, die es ja irgendwann mal war?
Also Hogesa war ja nie ein feststehendes Gebilde. Es hört sich immer so an, als wäre Hogesa so eine bestimmte Gruppe mit Mitgliedsausweisen oder sowas. Das ist es nie gewesen. Das war eigentlich eher eine Ansammlung von Hooligans, die ja auch mit dem Spruch Werbung machen, in den Farben getrennt auf der Straße vereint. Hooligans sind ja eigentlich glänzend vor allem dadurch, dass sie gegeneinander antreten bei Fußballspielen. Gemeinsam Stark Deutschland ist aus dieser Hogesa-Bewegung, wie du richtig sagst, irgendwie herausgewachsen. Es sind aber im Grunde dieselben Köpfe, die schon bei Hogesa die Strippen gezogen haben, weswegen das auch zum Beispiel für die Stadt Ludwigshafen bei dem Aufmarsch ein Grund war, den Aufmarsch zu verbieten und nur eine Kundgebung zuzulassen, weil gesagt worden war, die Personen, die hinter Gemeinsam Stark Deutschland stecken und in der Anmeldung stecken, sind dieselben, die schon in Köln letztes Jahr angemeldet haben für Hogesa, wo es dann ja zu den starken Ausschreitungen gekommen war.
Wofür oder wogegen wollen diese Leute denn auf die Straße gehen?
Naja, erklärtes Ziel, wenn man das irgendwie eins zu eins so weiter kolportieren möchte, ist es ja, dass Gemeinsam Stark Deutschland mit dem Spruch geht, gemeinsam gegen Salafisten. Ist natürlich Blödsinn, es ist eine vorgeschobene Parole. Es geht ihnen, wenn man die Aufrufe liest und die Inhalte liest, vor allem darum, rassistische Stimmungsmacher zu schüren und die auf ihren Aufmärschen, auf ihren Kundgebungen zu transportieren.
Und gibt es da auch Argumente oder ist das einfach nur Parolengedresche?
Ich glaube, wenn man sich die gesellschaftliche Debatte anguckt, ist es eigentlich genau das richtige Thema, auf das sie aufgesprungen sind. Salafismus wird oft öffentlich diskutiert. Es werden so Schreckensbilder herbeigezaubert. Da wird dann auch kreuz und quer durcheinander geschmissen zwischen Salafismus, Islam, Islamismus und so weiter und so fort. Also Gemeinsam Stark Deutschland nutzt eigentlich gezielt die Ängste, die öffentlich geschürt werden vor dem sogenannten Salafismus und nutzt das als Sammelbecken für rechte Parolen.
Und eine differenzierte Betrachtungsweise wäre das, was man dem argumentativ entgegensetzen könnte?
Ja, eine differenzierte Betrachtungsweise, also erstmal zu gucken, zum Beispiel mit wie vielen Salafisten haben es in Deutschland zu tun. Na, nicht jeder Salafist ist gleichzeitig ein Bombenleger, wie das immer so schön transportiert wird. Und auch zu sagen, es geht nicht an diesem Thema Stimmungsmache gegen Asylbewerber, gegen Flüchtlinge zu machen, Gemeinsam Stark Deutschland beschränkt sich auf diesen nationalistischen Kern. Wir sind die Deutschen, wir haben hier eine sogenannte Hoheit und bestimmen, wie der Hase läuft, um das mal platt zu sagen. ist natürlich eine vollkommen populistische Stimmungsmache und in Teilen auch eine extrem rechte Stimmungsmache. Und da argumentativ schon mal was dagegen zu setzen und einfach mal Flüchtlingszahlen runterzubrechen und so weiter und so fort, könnte schon ein Anfang sein.
Wie hoch schätzt du denn das tatsächliche Mobilisierungspotenzial der Hooligans ein? Wir hatten ja jetzt für Sonntag die Ankündigung, die jetzt zurückgezogen wurde, aber wie gesagt, sie kommen ja wieder. Also was glaubst du, wie viel die mobilisieren können?
Ja, wenn man sich die Zahlen betrachtet, für Samstag waren 1000 Teilnehmer angekündigt, für den 4. April sind es jetzt nur noch 600 Teilnehmer. Ich glaube, Hoogese hatte ihre Hochzeit mit Aufmarschen wie in Köln. Das war so ein bisschen das Neue, woraus sie alle einlassen konnten. Und natürlich gibt es, je länger Bewegungen existieren, auch Streit, internen Streit, der eine große Mobilisierung wie in Köln dann auch verhindert, beziehungsweise die Teilnehmer runterschraubt. In Ludwigshafen sind 500 Personen dem Aufruf gefolgt, da waren auch 1000 angemeldet. Ich persönlich glaube, Erfurt ist leichter zu erreichen als Ludwigshafen, allein schon verkehrstechnisch. Und du hast in Erfurt auch Teile einer Hooligan-Bewegung, die mit Teilen einer extrem rechten Bewegung eng verwoben sind. Und also von 500 würde ich auf jeden Fall ausgehen, plus X, das ist dann der Bereich, wo man ins Spekulieren gerät.
Ich nehme mal an, dass die Hooligans jetzt keinen neuen Aufruf schreiben, wenn sie ihren nächsten Termin für Erfurt offiziell ankündigen. Deswegen möchte ich jetzt mit dir schon mal kurz auf den Demo-Aufruf eingehen, der eigentlich für den 15. März gedacht war. Es gab da im Demo-Aufruf der Hooligans eine Passage, die mich ein bisschen sprachlos gemacht hat. Auf der einen Seite wegen Rechtschreibung und Grammatik, aber auch wegen dem Inhalt. Ich lese diese Passage mal im Wortlaut vor und werde dann wohl ja notgedrungenermaßen ein paar rhetorische Fragen stellen müssen. Zitat: Ebenso kann es nicht sein, dass Schulen geschlossen werden, um weitere Wirtschaftsflüchtlinge unterzubringen. Asylunterkünfte neben einer Grundschule in Erfurt. Wo führt das hin, wenn Schulen geschlossen werden oder Unterkünfte neben diesen eingerichtet werden? Haben deutsche Kinder kein Recht auf Bildung und Sicherheit im eigenen Land? Zitat Ende. Soweit also die Fragen der Hooligans und jetzt meine Fragen dazu. Erstens, musste eine Schule in Erfurt geschlossen werden, um darin Flüchtlinge unterzubringen?
Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also der Hooligan-Aufruf nimmt hier Bezug auf die rassistische Stimmungmache am Herrenberg, wo es ja bei einer Anwohnerinnenversammlung einen harten Kern von Neonazis gab im Publikum, die sich versucht haben, als besorgte Bürger, besorgte Eltern zu tarnen. Da ist die Rede von einer leerstehenden Schule, in der kurzzeitig 48 Flüchtlinge untergebracht worden sind. Also die Schule stand, das Gebäude stand eh leer. Das soll demnächst als Gymnasium saniert werden. Da fällt für keine Kinder die Schule aus oder da wird keinen Kindern der Schulbesuch verweigert. Das Schulgebäude war sowieso ungenutzt, als es irgendwie zur vorübergehenden Flüchtlingsunterkunft wurde.
Die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, ist, handelt es sich denn bei den dort untergebrachten Flüchtlingen überhaupt um Wirtschaftsflüchtlinge?
Ja, das Wort Wirtschaftsflüchtling ist immer so eine Sache. Das Wort taucht weder in der Genfer Grundrechtskonvention auf, noch in der deutschen Rechtsprechung. Also Wirtschaftsflüchtling ist eigentlich eine Vokabel aus dieser rassistischen Wortschöpfung in den 1980er Jahren. Die Rede ist in der Rechtsprechung von individuellen Fluchtgründen. Der Begriff Wirtschaftsflüchtling taucht dort nicht auf. Also im Grunde ist schon der Begriff Wirtschaftsflüchtling ein Begriff, mit dem man Stimmung macht gegen Asylbewerber, gegen Flüchtlinge, die hierher kommen. In der Diskussion wird ja auch immer ganz gerne der Begriff sichere Drittstaaten ins Feld geführt. Die sind ja gar nicht politisch verfolgt, die kommen ja aus sogenannten sicheren Drittstaaten. Dann sollte man sich angucken, wie es in diesen sicheren Drittstaaten aussieht, wie zum Beispiel Sinti und Roma im Kosovo leben. Und meiner Ansicht nach ist gerade der Kosovo für Sinti und Roma kein sicherer Drittstaat. Und damit ist auch diese Argumentation hinfällig.
Und die dritte Frage, die mir dazu eingefallen ist oder aufgefallen ist, ist, inwiefern gefährden denn Flüchtlinge im Nebengebäude die Sicherheit von Schulkindern und vor allem mal ganz davon abgesehen, dass das Bildungssystem in Deutschland eine riesige Baustelle ist, an der sich eine Menge ändern müsste, damit es dem Wort Bildung überhaupt mal gerecht werden könnte. Aber wie schaffen es die Flüchtlinge im Nebengebäude zu verhindern, dass Schulkindern Bildung zuteil wird? Ist mir nicht klar.
Ja, mir auch nicht.
Komische also Argumentation.
Man muss dazu sagen, da wird ja immer gerne dieses Feindbild oder dieses angstbesetzte Feindbild vom Asylbewerber irgendwie aus dem Hut gezogen, der angeblich vor dem Gebäude rumlungert und so weiter und so fort. Realistisch betrachtet kann man sich gerade auf dem Herrenberg, wo es ja um diese Situation geht, angucken. Da wird ein Kind in der Grundschule neben der provisorischen, also vorübergehenden Flüchtlingsunterkunft, da wird ein Kind in der Grundschule dermaßen gemobbt, weil es eine Migrationsgeschichte hat von deutschen Mitschülern, dass dieses Kind jetzt von der Schule genommen werden musste. Das heißt, da verhindern eher andere Kinder durch ihr Mobbing, dass dieses eine Kind irgendwie Bildung erhält.
Ehrlich gesagt, ich bin reichlich verwundert über die Werte, die da in diesem Demoaufruf von den Hooligans vertreten werden. Ich meine, Bildung und Sicherheit und Hooligans, und dann steht da am Ende des in Comic Sans MS verfassten Demoaufrufs noch die Bemerkung: besorgte Bürger für unsere Sicherheit und Freiheit. Wie spießig sind eigentlich Hooligans heutzutage? Ich dachte immer, die stehen für Rowdytum, grundlose Gewalt und Scheiß auf alles Attitüde. Sind das denn im Kern immer noch Hooligans, die da aufmarschieren wollen?
Also ich glaube, Hooligans in Deutschland hatten schon immer eine rechtsoffene Flanke. Hooligans gelten ja per se als unpolitisch. Also die sind nur auf Krawall aus, irgendwie, die wollen sich gegenseitig auf die Nase hauen. Das mag für viele zutreffen, aber schon in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war es so, dass Teile der Hooligan-Szene gezieltes Rekrutierungsfeld für Neonazis waren, für Parteien, für Organisationen aus der extremen Rechten. Und die haben natürlich auch aufgepasst, dass man nicht gerade die letzten Suffköpfe rekrutiert, sondern Personen aus dieser Hooligan-Szene für extrem rechte Inhalte rekrutiert, die sie dann auch vertreten sollen. Das heißt, natürlich sind sowas wie Sicherheit und Bildung Forderungen, mit denen sie in der Öffentlichkeit versuchen, anschlussfähig zu werden. Ähnlich wie auf dem Herrenberg bei der Anwohnerversammlung, da ging es ja nicht um Kinder. Da ging es nicht um die Kinder, denen die Bildung nicht zuteil wird. Da geht es um einen Punkt zu finden, wo man in der Öffentlichkeit bei besorgten Bürgern in der Stadt versucht, anschlussfähig zu sein und einen Knackpunkt zu finden, wo man vielleicht einer Meinung sein könnte, wenn man das so sehen will. Und ich glaube, da in dieser Schublade könnte man auch die Forderungen nach Bildung und Sicherheit einsortieren. Vor allem muss man ja sehen, wenn von Bildung und Sicherheit die Rede ist, ist ja immer nur Bildung und Sicherheit für Deutsche in deren Sinne die Rede.
Seit 2012 gibt es nun in Erfurt schon die Kammwegklause, das ist ein Neonazi-Treffpunkt im Stadtteil Herrenberg, und diese Kneipe wurde jetzt in verschiedenen Aufrufen und Ankündigungen zum Gegenprotest in direkte Verbindung mit den Hooligans gebracht. Das ist eine Verbindung, die mir zwar naheliegend erscheint, die ich persönlich aber trotzdem so in der Weise gar nicht recherchieren und verifizieren konnte. Woran wird denn konkret ersichtlich, dass zwischen den Hooligans rund um den Gemeinsam Stark Deutschland e.V. und dem, ich sag mal, Stammpublikum der Kammwegklausel Verbindungen und Kontakte bestehen?
Die Neonazi-Szene in Erfurt, aber auch in der Erfurter Umgebung, hat sich ja immer schon aus Teilen der Hool-Szene auch gespeist. Also wenn man sich zum Beispiel den NPD-Stadtrat Enrico Beschisco anguckt, der sich jetzt ja ganz seriös gibt, der entstammt ja auch einer Hooligan-Szene und war lange Zeit als Hooligan aktiv, wenn man das so sagen möchte. Natürlich sind das solche Punkte, wo man die Verbindung ziehen kann. Ich finde es viel wichtiger eigentlich in Köln. Wir hatten es ja vorhin gerade erwähnt, bei diesem Hogeser-Aufmarsch, da hatte die rechte Hooligan-Band Kategorie C gespielt und so den Anheizer gegeben. Die hatte jetzt da vor Ort in Köln, auch beim nachfolgenden Aufmarsch in Hannover, waren ziemlich viele der Erfurter oder auch der Thüringer Neonazis irgendwie vor Ort, um mal zu gucken, was da eigentlich passiert. Ein Monat später, nach dem Aufmarsch in Hannover, spielte Kategorie C hier in Erfurt in der Kammwegklause. Die sollen auch, am 11. April ihr zweites Konzert hier in Erfurt geben. Und Kategorie C ist natürlich das Zugpferd für Gemeinsam Stark Deutschland, für so eine Hooligan-Bewegung, die auch eigentlich auf den geplanten Aufmarsch am kommenden Samstag hier in Erfurt spielen sollten. Und ich glaube schon, dass gerade hier die personellen Verbindungen sehr eng sind und man sie genau an dieser Band und dem Umfeld auch festmachen kann.
Ja, diese Kammwegklause wurde in den letzten Jahren ja von einer Kneipe immer weiter ausgebaut zum Veranstaltungsort für Lesungen und Rechtsrockkonzerte, auch als Versandhandelsstützpunkt für Neonazi-Bekleidung, und es gab auch kurzzeitig in diesen Räumlichkeiten auch offiziell ein Geschäft für Neonazi-Bekleidung. Kann man denn sagen, dass sich da jetzt rechte Strukturen am Rand der Stadt in den letzten 3 Jahren gefestigt haben?
Es ist ja immer so, dass wenn Neonazis Zugriff auf Immobilien haben, beziehungsweise im Idealfall für sie noch im eigenen Besitz sind, die Immobilien, ist das für sie ein großer Schritt. Also sie sind nicht mehr angewiesen auf Räumlichkeiten, die sie anmieten müssen, die ja dann oft als Geburtstagsfeiern getarnt sind. Irgendwie dann kommen die Wirte dahinter, kündigen noch und dann stehen Neonazis wieder ohne eigentlichen Raum auf der Straße. Das ist genau in solchen Orten, wo es die Immobilien gibt und die Räumlichkeiten gibt, natürlich anders. Da ist die Kamikklause nur ein Beispiel in ganz Thüringen. Sie haben einen Ort gefunden, einen ganz offiziellen Ort, wo sie nicht fürchten müssen, dass der Wirt oder die Wirtin sie dann wieder auf die Straße setzt, wenn rauskommt, dass es doch eine Neonazi-Veranstaltung sind. Das führte natürlich zu einer Häufung von Veranstaltungen. Die NPD hat ihr Bürgerbüro eingerichtet. Irgendwie, es gab Konzerte, es gab Veranstaltungen mit dem NPD-Bundesvorsitzenden, unter anderem dem damaligen. Das führt natürlich zu einer Verfestigung der Strukturen. Also wenn ich als Erfurter Nazi wüsste, da ist ein Raum, wo ich hingehen kann, ohne Probleme, muss man ja einfach auch sagen. Natürlich fällt das auch auf die Szene vor Ort zurück. Das heißt, irgendwie die Szene vor Ort verfestigt sich anhand dieses Raumes. Für andere Personen, für Migranten, Migrantinnen, Personen mit anderer Hautfarbe, vielleicht mit anderer politischer Meinung, wird das dann natürlich zu so einer sogenannten No-Go-Area, also zu einer Angstzone, die natürlich gerade für Menschen mit anderer Hautfarbe nochmal anders besetzt ist, die nicht einfach sich tarnen, in Anführungsstrichen tarnen können. Die sind dann wirklich da allein auf sich gestellt und sind konfrontiert mit einem Mob von Neonazis.
Sag mir bitte nochmal den Termin für den neuen Aufmarsch, der angekündigt ist.
Also angekündigt ist der Aufmarsch für den 4. April, das ist der Ostersamstag. Ich meine für 14 Uhr.
Sollte man zu dieser Zeit gegen die Hooligans auf die Straße gehen oder sollte man da lieber zu Hause bleiben, weil es gefährlich werden könnte?
Also meiner Meinung nach ist es immer wichtig, öffentlich Präsenz gegen Neonazis und rechte Strukturen, also auch rechte Hooligan-Strukturen zu zeigen. Da kommt es natürlich darauf an, wie viele auf der Straße sind. Also je mehr Menschen es werden, desto sicherer wird es. Und für die Sicherheit, muss man ja sagen, ist aber auch die Polizei gefragt, die dafür zuständig ist an dem Tag.
Es hatte sich ja jetzt schon einiges an Gegenprotest formiert. Der läuft jetzt zumindest dieses Wochenende erstmal ins Leere, aber es gibt jetzt den neuen Termin. Wenn ich mehr über diese ganze Angelegenheit wissen will und mich am Gegenprotest beteiligen möchte, wo informiere ich mich denn da am besten?
Es hatte sich im Vorfeld ja schon ein Bündnis gebildet, das heißt Platzverweis für rechte Hooligans. Und ich glaube, am besten ist man da beraten, auf die Homepage dieses Bündnisses zu gehen. Das ist platzverweis.noblocks.org. Da gibt es eigentlich relativ zügig und relativ aktuell die neuesten Infos bzw. Hintergrundinformationen rund um diese ganze Hooligan-Geschichte.
Gibt es jetzt zu diesem Themenbereich, bevor wir gleich nach einer Musik noch zum 1. Mai kommen, gibt es zu diesem Themenbereich Hooligans und die angekündigte Demo dann am 4. April abschließend noch irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wo du aber unbedingt noch darauf hinweisen möchtest?
Ich würde gerne auf den großartigen Irrtum hinweisen, der sich ja auch in Hooligan-Kreisen immer gerne gemerkt wird. Fußball ist Fußball und Politik ist Politik. Dem ist nicht so. Und das, glaube ich, muss man auch in diesem Hooligan-Umfeld feststellen. Natürlich kann man, wie von Hooligans immer propagiert, Fußball nicht per se von Politik trennen. Und das wird genau an diesem Beispiel auch deutlich. Und da sind auch meines Erachtens unter anderem viele gefragt, um da aufzuklären, unter anderem die Fußballvereine, um die natürlich sich Hooligan-Strukturen ja auch drum gruppieren. Das ist nicht Schuld der Fußballvereine, dass es die Hooligan-Strukturen gibt. Aber im Grunde ist es auch Aufgabe der Vereine, über diese Strukturen aufzuklären und dort ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.